Wir fahren fort mit unserem Studium des Herzens des Menschen. Diese Haltungen, die ich euch vorgestellt habe, der offenen Hände, der festhaltenden Hände, der geschlossenen Hände, der kontrollierenden Hände, sind nichts Offensichtliches, sondern sind total subtile, feine Dimensionen des menschlichen Herzens. Der Herr erlaubt das, dass in manchen Lebenslagen das offensichtlicher wird, welches Programm in meinem Herzen da eigentlich läuft, aber normalerweise bemerken wir das nicht. Ich möchte euch heute einfach noch so im Vorbeigehen eine subtile Form der Manipulation vorstellen, die nicht so bekannt ist. Ich habe vorher gesagt, wir beten einerseits, Herr, dein Reich komme, das bedeutet, deine Herrschaft komme. Andererseits sind wir oft zögerlich drin, unsere eigene Herrschaft über Menschen, unseren eigenen Einfluss auf Menschen loszulassen und sie in die Freiheit zu entlassen. Und das ist nicht offensichtbar, sondern es ist häufig subtil. Und ich möchte euch so eine subtile Strategie oder so eine subtile Form heute vorstellen. Und ich persönlich bin eigentlich auf die Existenz von sowas maßgeblich gestoßen durch einen Autor, den ich für einen der ganz großen geistlichen Autoren des 20. Jahrhunderts halte. Und es ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch, also er ist ja dafür bekannt, dass er als junger Mann, der war 39 oder sowas, ist er schon für seinen Glauben gestorben, weil er gegen Hitler stand. Und Dietrich Bonhoeffer hat aber nicht nur das getan, sondern er hat vorher schon viele Jahre hinweg wirklich sich in Glaubensbildung, in Verkündigung des Wortes und in Jüngerschaft, würde man das heute nennen, engagiert. Und aus einer Lebensgemeinschaft, an der er beteiligt war, heraus entstanden, ist ein Buch, das Gemeinsames Leben heißt. Und in diesem Buch Gemeinsames Leben trifft er eine Unterscheidung, die neu für mich war und die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Es ist ein bisschen ein längeres Zitat, ihr müsst mal kurz zuhören. Aber ihr seid super aufmerksam, ihr seid ein unglaublich fittes Publikum, muss ich echt mal sagen. Ich kenne es sonst ganz anders, bei uns im Gebetshaus. Nein. Bonhoeffer schreibt, er unterscheidet zwischen einer seelischen Liebe und einer geistlichen Liebe. Es mutet vielleicht ein bisschen eigenartig an. Man könnte auch übersetzen, das eine ist eine nur menschlich-emotionale Liebe und das andere ist die echte Liebe, die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Hört her die Unterscheidung zwischen der einen Liebe von der anderen. Wie Bonhoeffer unterscheidet zwischen der seelischen Liebe, weißt du, alle Menschen und der geistlichen Liebe. Alle Menschen sagen, es geht nur um Liebe. Ich habe nur aus Liebe heraus gehandelt und kann denn Liebe Sünde sein? Und ich habe nur aus Liebe, aber weißt du, aus Liebe heraus machen Menschen die schrecklichsten Dinge. Aus Liebe heraus verlässt der eine Partner seinen Ehepartner, aber es war aus Liebe. Aus Liebe für das Vaterland bringen Menschen andere Menschen um. Aus Liebe zur Familie nehmen Leute Rache an der anderen Familie. Menschliche Liebe ist gebrochen. Lass uns hören nochmal, wie Bonhoeffer unterscheidet. Seelische Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen, geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Darum sucht seelische Liebe die unmittelbare Berührung mit dem anderen. Sie liebt ihn nicht in seiner Freiheit, sondern als den an sie Gebundenen. Du musst aber bei mir bleiben, du darfst nie weggehen. Sie will ihn mit allen Mitteln gewinnen, nur aus Liebe. Sie will ihn erobern, nur aus Liebe. Sie bedrängt den anderen, sie will unwiderstehlich sein, sie will herrschen. Seelische Liebe hält nicht viel von der Wahrheit. Sie relativiert sie, weil nichts, nicht mal die Wahrheit zwischen unsere Liebe treten darf. Wow und Aua. Jetzt, Ich habe gesagt, ich will euch eine der subtilen, der ganz untergründigen Formen vorstellen, wie wir über Menschen herrschen, wie wir manipulieren, wie wir nicht mit offenen Händen leben, wie wir nicht mit offenen Karten spielen. Und das will ich euch mal demonstrieren. Ich nenne dieses Vorgehen seelische Manipulation. Ein alternatives Wort dafür wäre emotionale Erpressung. Ich spreche darüber, weil das so weit verbreitet ist und wir trotzdem auch unter geistlichen Menschen, unter frommen Menschen häufig das so wenig checken, was hier passiert. Schaut mal her, ein Mensch, der im höchsten Maße von einer Emotion gesteuert ist, den male ich jetzt mal so hin, geschlechtsneutral, weil auch Männer können von Gefühlen gesteuert sein. Glauben nicht alle, ist aber so. Ja, ich male das jetzt mal hin, wie das ist einer, um dessen Kopf herum eine unglaubliche Wolke von dieser Emotion ist. Jetzt, eigentlich wäre es die Aufgabe dieses Menschen, durch den Geist Gottes mit seinen Emotionen auf eine richtige Weise umzugehen. Ja, das wäre eigentlich das Richtige. Wenn er das aber nicht tut, dann kann es sein, dass er einem anderen Menschen begegnet und dieser Mensch bekommt die totale Ladung von all dem ab und das ist manipulativ oder Manipulation. Wie funktioniert das? Wir Menschen verstehen ja aus so verschiedenen Ebenen. Häufig meinen wir, das ist nur die körperliche und nur die Verstandesebene. Aber es gibt noch viel mehr Ebenen und es gibt auch die seelische Ebene. Es gibt die Ebene der Emotionen. Sind Emotionen gut oder schlecht? Die Antwort ist ja. Emotionen sind einfach da, okay? Gefühle kann man nicht wegbeten, man kann sich Gefühle auch nicht wegoperieren lassen, die sind da. Die Frage ist, wie du damit umgehst und du kannst Gefühle in produktive Kanäle lenken. Auch Wut kann eine unglaublich positive Lebensenergie sein, wenn sie einen Kanal findet, wo sie nicht lebenszerstörend agieren darf. Liebe oder Verliebtheit oder Leidenschaft kann unglaublich ein Geschenk sein, kann aber auch zerstören, kann zerstörerisch sein auf der rein emotionalen Ebene. Jetzt wir Menschen sind berufen, unsere Emotionen wahrzunehmen, sie zu kennen, sie zu integrieren, auch gut mit ihnen umzugehen, aber nicht sie über mich herrschen zu lassen. Die Emotionen über mich herrschen zu lassen, verurteilt mich zu einem Leben ohne Ziel. Das verläuft mal so, mal so, mal so. Und gleichzeitig, je mehr ich von Emotionen mich beherrschen lasse, desto anfälliger werde ich für die Manipulation durch andere vermittels Emotionen. Jetzt, wie funktioniert diese Manipulation durch Emotionen? Da gibt es Leute, die so erregt und zornig sind, dass du merkst, in dieser Gegenwart kann ich gar nicht mehr denken. Das ist wie, das springt auf mich über. Oder es gibt Leute, die so verwirrt sind in ihren Emotionen. Du redest mit der Person, du hast den Eindruck, je mehr ich mit der rede, desto verwirrter werde ich selber. Wer hat das schon mal gemerkt? Ja, wirklich, es ist erstaunlich. Es gibt nicht nur die Ebene von Körper und von Gedanken. Es gibt diese Gefühlsebene, wo wir unglaublich viele Sensoren dafür haben. Was wir ausstrahlen, ist so viel mehr, als was wir wissen, was wir ausstrahlen. Das ist beschämend, aber wir senden die ganze Zeit Signale aus, auch wenn wir es oft überhaupt nicht merken. Und wir empfangen die ganze Zeit auch Signale. Typisches Kennzeichen von dem Vorgang ist auch, dass ich auf einmal das Gleiche fühle wie der andere. Jemand hat Angst, erzählt mir von seiner Angst, ich merke, auf einmal bekomme ich auch Angst. Ja? Man nennt es auch eine seelische Übertragung. Das kann eine Übertragung geben. Es kann auch sein, dass die Ängste, die meine Mutter hatte, die Ängste, die mein Vater hatte, auf einmal meine Ängste geworden sind. Und dann kannst du sagen, im Leben meiner Mutter hatte diese Angst, zum Beispiel die Angst, verlassen zu werden. hat eine ganz reale Ursache, weil sie vielleicht verlassen wurde von jemandem. Aber dann merkst du, ich bin jetzt in einer ganz anderen Situation und trotzdem ist diese Angst auf mich übergesprungen. Dieser Vorgang von emotionaler Erpressung oder emotionaler Übertragung hinterlässt bei dem Betroffenen immer ein Gefühl von Unfreiheit. Wie irgendwie, ich kann da gar nichts mehr sagen, das ist wie, ja, es raubt mir den Atem, ich werde selber ganz komisch im Hirn. Und ich möchte sehr deutlich sagen, vieles von dem kann aussehen wie Liebe. Aber die menschliche Liebe, überhaupt die menschlichen Beziehungen, sind nicht eins zu eins die göttliche Beziehung, die göttliche Liebe. Ich habe neulich den Satz wieder niedergeschrieben, der ist mir eingefallen und ich fand ihn extrem gut. Ich weiß nicht, ob er mir nochmal so gut einfällt, deswegen lese ich ihn ab. Zwischen die Ansprüche der menschlichen Liebe ist richtend und rettend das Licht des Geistes und das trennende Schwert des Geistes gestellt. Es gibt Ansprüche der menschlichen Liebe, berechtigte, normale Ansprüche in Familien, zwischen Ehepartnern, zwischen Freunden, in Nationen, ja, deinem Volk treu zu sein oder wie auch immer. Es gibt alle möglichen berechtigten Ansprüche von Menschen. Aber im Reich Gottes ist zwischen diese berechtigten Ansprüche das Licht des Geistes und teilweise auch das Schwert des Geistes aufgerichtet, das sagt, ich liebe dich sehr wohl, aber ich gehöre dir nicht und du gehörst mir nicht, sondern im Letzten gehöre ich dem Herrn, dem ich mit geöffneten Händen diene und du ihm auch. Deswegen muss ich dich nicht festhalten, deswegen muss ich nicht irgendwelche Stricke flechten, dass am Schluss irgendwie doch mein Wille passiert. Deswegen kann ich mit offenen Händen dir begegnen. Und das Schöne ist, wenn beide offene Hände haben, ist tatsächlich Begegnung möglich. Eine der Dinge, die Jesus nie getan hat, die auch Paulus nie getan hat. Das ist erstaunlich. Paulus hat gesagt, ich hätte so überzeugend reden können, ich hätte so toll predigen können, dass ihr alle total beeindruckt gewesen wärt. Und Paulus sagt, aber ich habe mich entschieden, das nicht zu tun, sondern in der Schwachheit zu kommen und die Torheit des Kreuzes zu verkündigen. So sehr hatte Paulus eine heilige Ehrfurcht, nicht einfach nur durch Präsenz und durch Intellekt und Gefühle mitzureißen. Und alle sagen, wow, aber es muss nicht der Geist Gottes sein. Es muss auch nicht dämonisch sein. Es ist manchmal einfach nur die Präsenz eines Menschen, die Emotionalität eines Menschen, die so massiv da ist. Und wo so ein Nebel entsteht, wo du sagst, okay, ich kapituliere, ich mache mit. Das ist die Hauptart und Weise, meines Erachtens, wie Hitler agiert hat. Ich sehe in Hitler nicht nur und nicht in erster Linie einen Dämonisierten, sondern es ist jemand, der so massiv diese Karte ausgespielt hat von seelischer und emotionaler Erpressung. Es gibt Leute, die haben andere Leute emotional gefangen genommen, sodass deine eigenen Gefühle weniger wichtig geworden sind wie die Gefühle von jemand anderem. Du denkst nur noch dran, wie geht's aber dem? Ich muss den nicht trösten, ich muss den retten. Und was ist denn mit dem? Sowas ist eine emotionale Erpressung. Es muss nicht böse gemeint sein. Es muss nicht absichtlich gemeint sein. Sowas kommt schleichend, weil wir uns selber nicht gut kennen. Ja? Aber die Freiheit des Geistes sieht anders aus, als dieses unter der Wolke zu stehen von den Gefühlen anderer. Und der Weg, den Paulus gegangen ist, der Weg, den Jesus gegangen ist, ist nicht seelisch manipulieren oder emotional manipulieren. Und schließlich Lebensstil der offenen Hände. Ich habe es vorher schon angedeutet, deswegen hier nur noch der Ausdruck wahrnehmen und Kritik annehmen können. Na klar, wenn unsere Hände voll sind mit den Mustern von Selbstrechtfertigung und von Beschäftigung, weil wir uns ja irgendwie unseren Stand in der Welt doch erleisten müssen, dadurch, dass wir so wahnsinnig produktiv sind, dann ist es ja ein Todesurteil, wenn mir jemand sagt, du hast das falsch gemacht. Das kann ich ja nicht annehmen. Das ist ja so eine Gefährdung. Und das Evangelium ist, weißt du was? Nein, das ist nur eine Gefährdung von diesem Ego auf dem Thron. Es passiert eigentlich gar nichts. Weil das, was du da suchst, in dieser falschen Sicherheit retten zu können, ist nichts anderes als diese falsche Identität. Das brauchst du gar nicht. Das bist du gar nicht. Du musst es gar nicht retten. Du musst nicht deinen guten Namen retten. Du musst nicht alles zurechtrücken und dich in allem verteidigen. Deswegen kannst du auch Kritik annehmen, nicht nur verstehen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das glaube ich schon. Aber ist es angekommen bei dir, was ich meine? Und nicht nur, was ich hier im Hirn meine, sondern was mein Anliegen ist. Ist es angekommen bei dir oder prallt es ab auf einer Schranke von Erklärungen? Eine Erklärung für alles Mögliche. Können wir wahrnehmen, können wir andere wahrnehmen oder bin ich so voll vom eigenen, sind meine Hände so voll vom eigenen? Ihr Lieben, im Letzten ist all das, ich schreibe mal drüber, was das eigentlich ist, das ist der Lebensstil der offenen Hände. Letztendlich ist unsere Weigerung, so zu leben, einfach nur einem Umstand geschuldet, und zwar welchem? Einfach nur unsere Angst. Der Angst, was passiert denn dann? Der Angst, was macht denn dann ein anderer mit mir? Die Angst, ist denn da jemand für uns da? Deswegen kommen wir in diesen Lebensstil auch nicht rein, durch ein bisschen guten Willen und ein bisschen Entscheidungen, sondern wir kommen rein durch eine Begegnung mit Jesus. Und eine Begegnung mit Jesus beginnt erstmal mit einer Beschäftigung mit Jesus. Das ist gar keine Magie. So, jetzt Begegnung mit Jesus. Wenn du nicht weißt, wie du Jesus begegnen sollst, ich habe einen total guten Tipp für dich. Lies erstmal was über ihn. Am besten Originalquellen, das ist die Bibel in dem Fall. Einfach mal lesen. Weißt du, wie lange man braucht, die Bibel ganz durchzulesen? Ganz durchlesen, wow, wer macht denn sowas? Wie lange braucht man dafür? Ich sag's dir, wie lange man braucht, in normalem Lesetempo etwa 80 Stunden. 80 Stunden, das ist das, was ein normaler Deutscher pro Monat vorm Fernseher verbringt. Also man müsste eigentlich nur einen Monat lang mal sagen, statt Fernsehen, Bibeln, hast du es 12-mal im Jahr durchgelesen. Ich mach keinen Witz, ich meine es wirklich ernst, denn wir begegnen Jesus, dem echten Jesus und dem echten Herrn, von dem ich gestern gesprochen habe. Nicht nur in unseren Gefühlswallungen und geistlichen Erfahrungen, sondern auch indem wir uns nähern aus diesem Wort und unser Denken transformieren lassen. Da merken wir erstmal, wow, der Jesus ist ja ganz schön anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Das juckt mich ja, das fordert mich heraus. Dann versuchen wir, die Stelle wegzudefinieren und dann suchen wir im Internet, da gibt es bestimmt einen Theologen, der das ein bisschen liberaler auslegt, aber es steht trotzdem da, nervig, was mein Ego nervt, was mein Ego zur Kapitulation zwingt, aber nur in der Kapitulation der offenen Hände ist dieser Friede und ist diese Freiheit, von der Jesus spricht. Eine der Stellen, wo Jesus etwas mit seinen Händen tut, ist die. Und die sagt so deutlich, wie unser Jesus ist. Die Jünger haben versucht, die Kinder abzuweisen. Doch Jesus, er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Mich berührt es so, dass beides betont wird. Erst sagt er, nee, lass die zu mir kommen. Dann hätte er im Vorbeigehen hier, Kreuzzeichen auf die Stirn oder so. Nein, er bleibt stehen. Er nimmt sie in die Arme. Das müssen mehrere gewesen sein, es kann nicht gleichzeitig gewesen sein. Er nahm 18 Kinder in die Arme, wahrscheinlich einzeln. Und dann nimmt er sie in die Arme und dann legt er ihnen die Hände auf und segnet sie. Es gibt niemanden, der so sehr diesen Lebensstil gelebt hat, wie unser Jesus. Jesus hatte die geöffneten Hände par excellence. Es gibt niemanden, der so sehr mit diesem Lebensstil der offenen Hände gelebt hat wie Jesus. Das Problem ist allerdings, was passiert eigentlich, wenn man so immer mit ganz offenen Karten spielt und mit offenen Händen lebt? Wie gehen denn dann die Menschen eigentlich mit einem um? Ich habe den Verdacht, manche Leute gehen da nicht gut damit um, manche missbrauchen das. Und tatsächlich ist genau das, was Jesus erlebt hat. Jesu Hände hielten so gar nichts zurück. Seine Hände gaben nach. Seine Hände gaben sogar die eigene Freiheit her und ließen sich fesseln, nachdem er das Brot gebrochen hatte und es hingegeben hat. Seine Hände sind so offen, dass er nicht mal seine Freiheit festhält. Weißt du, dass Liebe, echte Liebe, nicht mal Angst hat, sich festzulegen, sich binden zu lassen, sich fixieren zu lassen, sich einzulassen auf Hingabe. Und Jesu Hände waren so offen, dass sie vor lauter Offensein durchbohrt wurden. Sie wurden offen, so offen, dass sie sogar durchlässig wurden für dich und für mich. Und das seither durch die geöffneten Hände Jesu ein Zugang zum Vater möglich ist in seine Hände. Seit Jesu Hände durchbohrt wurden, ist unsere Liebeshingabe der geöffneten Hände nichts mehr, was ins Nichts stürzt, wo Leute dich einfach nur ausnutzen werden, sondern es mit hineingenommen in diese Hingabe Jesu am Kreuz. Und seit jenem Tag, als Jesu Blut vergossen wurde, ist ein Zugang ins Allerheiligste entstanden, durch den wir voll Zuversicht vor Gott, vor unseren Vater kommen dürfen. Jesus hält nicht mal sein eigenes Opfer fest. Er sagt, Vater, vergib ihnen, und schließlich, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Doch Jesus bleibt da nicht stehen. Die Endantwort ist nicht, lebe mit offenen Händen, du wirst missbraucht und fertig gemacht, sondern in der Liebe Jesu ist eine Auferstehungskraft, die durchbricht durch diesen Zerbruch, und seither geht durch diese Wunden Jesu, durch diese durchbohrten Hände Jesu, das Licht seiner Auferstehung. Jesus hat diese Löcher noch in seinen Händen. Jesus hat auch seinen Leib noch übrigens. Er ist in den Himmel aufgefahren und er hatte diese Wunden noch. Und seither sind sie offen und geben einen Zugang für gebrochene Menschen wie dich und mich. Und so kann er zu Thomas sagen, schau mal, Thomas, streck deinen Finger aus und leg ihn. Streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Weil Jesu Herz durchbohrt wurde, können wir unsere Hände in ihm bergen, können wir unsere Wunden in seinen Wunden bergen. Und müssen nicht mehr ungläubig sein, müssen nicht mehr kontrollieren, müssen nicht mehr festhalten. Nur was ich verstehe, nur wenn ich das und das darf, nur wenn ich das und das sehe, dann kann ich vertrauen. Jesus sagt, lass los, lass dich berühren, berühr du mich. Komm heraus aus dem Gefängnis deines Egos. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er seinen Geist aus. Nur durch diese Berührung mit der Wunde Jesu wurde Thomas herausgelockt aus seinem Zweifel, aus seinem Ich-Gefängnis, aus seinem Festhalten, aus seiner falschen Identität. Darf ich dich was fragen? Wie wär's, wenn Jesus nicht nur in der Heilung zu finden wäre, sondern auch in der Wunde? Wie wär's, wenn die Berührung mit seinen geöffneten Händen, die Berührung mit seinen Wunden, der Weg wäre, dass auch deine Wunden, dass deine Verletzungen, deine Gebrochenheiten heil werden können? Und heil werden, das geht manchmal sofort, und manchmal ist es auch einfach nur rausgelockt werden aus meinem Ich-Gefängnis. Wie Thomas, wo er sagt, komm raus hier, sei nicht ungläubig, da ist mehr. Komm raus aus diesem Gefängnis, es gibt diesen Lebensstil. Es wird Leiden geben im Leben, auch wenn Jesus 80% aller Sachen heilen würde und täte. Und zum Glück tut er das oft. Aber es wird Situationen von Gebrochenheit in unserem Leben geben. Wie wäre es, wenn genau diese Einfallstore für die Begegnung und die Berührung mit ihm wären? Ich habe gestern gesagt, wird Gott dich enttäuschen? Ja, klar wird er das. Werden andere Menschen dich enttäuschen? Ja, klar werden sie das. Und an jedem dieser Schritte kannst du ein Stück verschlossener, verbissener, jetzt nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand, werden. Oder ein Stück weiter. Schau mal, weiter zu werden heißt auch, Liebe entlässt den anderen sogar aus dem Verstehen müssen. Du musst dich aber verstehen. Die Wahrheit ist, wenn du verheiratet bist, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele Details hier preisgebe, aber es ist ja nicht so, dass man den anderen immer versteht. Also in mancherlei Hinsicht wird der andere fast noch rätselhafter im Laufe des Lebens. Man merkt, man ist doch unterschiedlich. Und eigentlich ist es auch schön so. Es ist nicht so, dass wir den anderen verstehen und es ist auch nicht so, dass wir Gott verstehen. Wir sind gerufen, den anderen anzunehmen und zu lieben, aber zu meinen, ihn zu durchleuchten oder die Meinung, Gott völlig verstehen zu müssen, bevor wir ihm glauben, das sind Sargnägel auf das Gefängnis, auf diesen Sarg unseres Verhaftetseins in die Herrschaft des Egos, von der ich gestern gesprochen habe. Ihr Lieben, ich habe gerade die Frage gestellt, was wäre, wenn die Befreiung gerade in der Berührung mit Jesus wäre? Ich habe gefragt, warum kommen wir nicht spielend einfach in diesen Lebensstil der offenen Hände rein? Und ich habe geantwortet, das ist die Angst, die uns hindert. Weil, sind wir mal ehrlich, wer steht denn gerne nackt da? Ich habe überhaupt nichts, in den Händen, ich hab gar nichts mitgebracht, ich bin ein Nobody, ich bin gescheitert, ich habe nur noch Scherben in den Händen. Wer leidet denn gerne, wer ist denn gerne einsam? Und von all dem sprechen offene Hände auch. Aber ich sage dir, erheb deinen Blick zu dem Mann auf dem Kreuz und du siehst jemanden, der wirklich gescheitert ist. Du siehst jemanden, der wirklich nackt ist. Du siehst jemand, der wirklich einsam und verlassen ist. Du siehst jemand, der wirklich verspottet ist, dessen Namen in den Dreck getreten wurde. Du siehst jemanden, dem schwerstes Unrecht geschah. Du siehst jemanden, der Unvorstellbares litt. Und er lädt dich ein. Komm zu mir. Bei mir findest du diese Ruhe, die du suchst. Bei mir findest du dieses Daheim, dieses Zuhause, nach dem du suchst. Und bei mir ist dieses Scheitern keine Sackgasse, sondern der Durchgang zu einer Auferstehung, zu einem neuen Leben, zu einer neuen Qualität, zu einer neuen Art von Leben, zu einem Ewigkeitsleben. Ihr Lieben, ich kann nicht anders als innerlich erbeben, wenn ich diese uralten Prophezeiungen aus dem Jesaja-Buch lese, die für alle, die nicht an Jesus glauben, bis heute so ein Rätsel sind. Warum hat der Jesaja hunderte von Jahren vor Christus diese Stellen geschrieben? Über wen und wie konnte er das wissen? Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht trotz seiner Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, es gibt einen Götzen, für den wir alle, gläubig und nicht gläubig, anfällig sind. Das ist der gleiche Götze, von dem ich gestern gesprochen habe, der uns hindert, Gott wirklich zu fürchten. Es ist der gleiche Götze, der uns hindert, in diesen Lebensstil der offenen Hände einzutreten. Und es ist ganz einfach. Ich male mal wieder so. So, da sitzt der drauf, Götze. Der sieht auch total, ich muss mal einen malen, der sieht ganz doof aus. So sieht der in etwa aus. Ja? In etwa, stark vereinfacht, aber schematisch. Und das ist Kontrolle. Klingt eigentlich gar nicht so schlimm. Das klingt eigentlich relativ harmlos oder vielleicht sogar positiv. Ist doch gut, wenn ich Sachen kontrollieren kann. Ja, schon. Aber das Wichtigste im Leben kannst du halt nicht kontrollieren. Zum Beispiel das Leben, die Liebe, Menschen, Gott, dich. Es gibt unglaublich vieles, was wir nicht kontrollieren können. Ihr Lieben, im Letzten ist das Leben des Gebetes ein Einüben, diesen Götzen der Kontrolle immer mehr zu entthronen. Weil sind wir mal ehrlich, auch Menschen, die Jesus nachfolgen, sind anfällig dafür. Wir wollen unsere eigene Entwicklung kontrollieren, mit Gottes Hilfe mich selbst verwirklichen. Ja, finde mit Gottes Hilfe deine 7 Schritte zum totalen Erfolg. Ja, okay. Wir wollen Menschen kontrollieren und dann kommen wir in irgendeine Gemeinschaft mit Christen und die enttäuschen uns total. Es entspricht überhaupt nicht meinem Ideal. Ja, wunderbar, ist doch super. Glückwunsch, je früher, desto besser. Und Leute sind total verbittert, verlassen die eine Gemeinde, die eine Kirche und gehen zur anderen. Aber ich sag's dir, wenn eine Gemeinschaft dich so radikal enttäuscht, dass du das ganze Idee von Kirche und Gemeinde über Bord wirfst, dann hast du nicht wirklich die Kirche und die Gemeinschaft geliebt, sondern ein Idealbild und ein Götze. Einen idealisierten Götzen, der nichts zu tun hat mit der wirklichen Annahme von dem, was wirklich da ist. So, du warst verliebt in ein Bild. Es muss so aussehen. Es muss so aussehen. Meine kleine, perfekte christliche, setz ein, Gemeinde, Kloster, Gebetskreis, Gebetshaus, was auch immer. Das muss perfekt laufen. Und wenn das nicht perfekt läuft, dann sind alle böse. Gehe ich woanders hin. Und dann kommen Biografien von Menschen zustande, die sagen, schon mit 16 war ich bei dem und dann mit 18 war es auch nicht anders. Und jetzt bin ich 88 und ich bin der Meinung, dass alle Christen schlechte Menschen sind. Nein, sie sind Menschen, genauso wie du. Das ist das Geheimnis. Aber wir sind oft in unsere Ideale mehr verliebt als in die Realität. Das Ideal von meiner christlichen Familie. Bei uns in der Familie darf es das nicht geben. Hey, ich bin der Johannes Hartl. Bei uns in der Familie muss. Ja, ich bin ein normaler Mensch und ich bin mit normaler. Ich bin mit normalen Menschen verheiratet. Ich bin mit einer normalen Frau verheiratet, normale Kinder. Das ist kein Ideal. Das ist der Auftrag, uns anzunehmen, wie Christus uns annimmt. Und Christus hat uns nicht deswegen angenommen, weil alles super war, sondern er nimmt es halt an. Er nimmt so an, wie wirklich ist. Weißt du, was das unglaublich Schöne ist an diesem Lebensstil der offenen Hände? Dass du mit offenen Händen in Kontakt mit Realität kommst. Und Realität ist eigentlich total super. Da findest du nämlich wahr, gut und schön. Nur dort findest du das. Und zwar als Geschenk. Und in der Realität findest du auch echte Menschen. Also echte Menschen. Nicht so ideale Fassaden. Und irgendwie so Heilige, die irgendwie immer gut drauf sind. Sondern echte Menschen. So zum Anfassen und so. Berührung ist nur möglich, wenn du nicht deinen ganzen Zeug in der Hand hast. Ihr Lieben, im letzten Buch der Bibel bekommen wir einen so gewaltigen, so wunderschönen Ausblick auf Menschen, die bis zum Ende gegangen sind in diesem Loslassen. Hier wird gesagt über eine ganz besondere Gruppe von Menschen, sie haben ihn besiegt, ihn, damit ist der Antichrist gemeint, sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Der Witz ist, wir können sie eh nicht festhalten. Aber der Götze der Kontrolle lässt uns ständig meinen, nein, du musst sterben, wenn es passiert. Deswegen halte fest. Jesus sagt, nee, das Spiel geht andersrum. Ich bin für dich gestorben und ich bin auferstanden. Und wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann steht es auf. Und wenn du in mich hineinstirbst, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und mir nachfolgst, wenn du dein Leben nicht festhältst bis hinein in den Tod, dann wird es mit hineingenommen in diese Fruchtbarkeit des Auferstehungslebens, wie das Weizenkorn das 100-fach Frucht bringt. Ihr Lieben, wenn das unsere Lebenshaltung ist, von Gottes Feuer verzehrt, wenn das unsere Lebenshaltung ist, dann wird ein, was soll ich sagen, da wird ein Lebensstil möglich, der was Spielerisches hat. Es ist fast wie, als hätte Gott uns diese 3 Bälle wahr, gut und schön zugeworfen und wir können mit ihm spielen. Schau mal, es gibt etliche interessante Bibelstellen. Ist schön, zum Beispiel sowas. Ne? Wenn der Reichtum auch wächst, richte dein Herz nicht darauf oder häng dein Herz nicht dran, sagt Psalm 62, Vers 11. Das heißt, wenn du was in die Hände bekommst, so Reichtum, ja, häng dich nicht dran. Okay? Kannst schon reich sein, kein Problem. Häng dich nicht dran, da kommt was Lockeres rein. Da kommt was rein, nicht von das darfst du und das darfst du nicht, sondern was Spielerisches. Dieser Götze Selbstschutz, der wird entthront, dieser Götze Kontrolle wird entthront durch Vertrauensakte. Und es ist genauso wie bei Kindern. Wodurch lernen Kinder Vertrauen? Na, durch Spielen. Und Kinder lieben es. Kinder steigen auf eine Schaukel und sagen, Papa, fängst du mich? Oder kannst du mich ganz hoch anschubsen? Und dann muss ich mich aber fallen lassen. Oder ich steige irgendwo hoch aufs Bett, sage, Papa, fängst du mich? Und ich muss aber runterspringen und mich fallen lassen. Kinder lieben es, geworfen zu werden. Und dann, wow, werde ich dann gefangen. Ja, Papa fängt mich auf. Werf mich nochmal, nochmal, Papa. Kinder haben eine Sehnsucht danach, auszuchecken. Muss ich mich kontrollieren oder kann ich mich fallen lassen? Kann ich spielen? Eigentlich kannst du nur spielen, wenn du dich fallen lässt. Eigentlich kann dein Leben nur dann spielerisch werden, wenn du lernst, dich in Gott fallen zu lassen. Psalm 31, Vers 6, die Bibel ist voll damit. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Psalm 73, Vers 23. Ich aber bleibe immer bei dir. Du hältst mich an deiner Rechten. Ist das nicht schön? Das verbrennen wir nochmal, diese Stelle. Brauchen wir jetzt nicht. Du umschließt mich von allen Seiten. Du legst deine Hand auf mich. Psalm 139, an einer anderen Stelle der gleiche Psalm. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Psalmen sind voll von der Schönheit, der Zuversicht, dem Frieden, der Geborgenheit, dessen, was ich nenne, eines Lebensstils mit geöffneten Händen. Ihr Lieben, zum Abschluss habe ich vorher diese Bibelstelle vorgelesen, dass Jesus den Kindern die Hände auflegt. Und ich will euch sagen, wenn Jesus den Kindern die Hände auflegt, dann ist es sicher bei ihm. Dann ist er einer von denen, wo wir bis zur Grenze gehen können und sagen, fängst du mich? Und er sagt, ja, ich fange dich. Warum steht es in der Bibel, dass Jesus so mit den Kindern umgeht? Das steht für all die Leute in der Bibel, die irgendwo in ihrem Herzen auch wie Kinder geblieben sind. Jeder von uns hat noch immer diese Frage, wenn ich da runterspringe, fängst du mich dann oder fängst du mich nicht? Und hältst du mich aus, wenn ich echt zeige, was ich in den Händen habe? Oder ist es dann zu viel? Jeder von uns hat tief diese Frage. Und Jesus sagt, ich habe gar keine Angst vor diesen Fragen. Schau mal, wie ich mit Kindern umgehe. Nehme die auf den Arm und dann segne ich sie und ich befreie dich. Raus aus deinem Götzen der Kontrolle, hinein in einen Lebensstil der geöffneten Hände. Ich lade dich ein, dass wir jetzt aufstehen und beten. Und währenddessen kann vielleicht die Band sich schon bereit machen, dass wir einen flüssigen Übergang hinkriegen, weil ihr wisst, dass dieser Raum im Anschluss der Gebetsraum ist. Übrigens, ich sehe, dass ganz viele hinten stehen. Also wir haben die Anzahl von Sitzplätzen überschritten. Ihr dürft gerne, ihr seid die Stars hier, auf dem roten Teppich Platz nehmen und dort auch sitzen. Es kann bis vorne besetzt sein. Wir haben... Es wird im Laufe des Tages immer noch schlimmer. Wir haben mindestens 400 oder 500 Leute mehr als Sitzplätze. Deswegen heißt die Konferenz auch mehr. Nein, aber einfach, viele Leute haben Lust, oder junge Leute können sich vielleicht auch gerne hier nach vorne setzen. Aber Herr, wir kommen zu dir. Jesus, wir kommen zu dir heute Mittag. Und wir danken dir so sehr, dass du nicht festgehalten hast. Du hast deine Ehre bei Gott nicht festgehalten, sondern du hast dich entäußert, du hast dich leer gemacht, bist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Jesus, wir danken dir, dass seither deine geöffneten Hände so offen sind, dass auch für uns schwache und normale und sündige Menschen ein Durchgang, ein Strom deines Blutes und ein Strom der Gnade direkt hinein vor den Thron des Herrn eröffnet es. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns befreist aus unseren Götzen von Sicherheit, von Kontrolle, von Angst, von Manipulation. Und ich lade dich ein, einfach da, wo du das jetzt bei dir angedockt hast, wo du merkst, wow, da bist du in Gefahr, einen Menschen festzuhalten, dich an dem zu binden, wo du in Gefahr bist, dein Lebensentwurf, dein Geld, irgendwas nicht loslassen zu können, was auch immer dir das Thema ist. Ich habe mein Thema, du hast dein Thema, jeder hat es. Da kannst du Jesus sanft einladen. Jesus, ich lege das in deine Hände und ich lege das in deine Wunden. Denn auf der Grund, auf dem tiefsten Grund dieser Angst ist immer eine Wunde, ist immer ein Schmerz. Und für den hilft nicht einfach ein guter Vorsatz, so jetzt sind wir wieder alle brav. Nee, da hilft nur eine Begegnung mit dem Mann aller Schmerzen. Mit dem, der alle Schmerzen kennt und nicht aus dem Buch, sondern selber kennt, egal was dein Schmerz ist, der da zugrunde liegt. Und du kannst Jesus sagen, Jesus, komm und berühr mich du an diesem ganz wunden Punkt, damit ich nicht mehr festhalten muss, damit da was Spielerisches reinkommt, damit da was Freies reinkommt.